Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Mitten im Pazifischen Ozean liegt das Palmyra-Atoll. Auf dem unbewohnten Atoll gibt es eine Menge geschützter Tiere und Pflanzen. In den vergangenen Jahrzehnten haben die aber Konkurrenz bekommen durch eingeschleppte Ratten und eingeschleppte Kokosnusspalmen. Die Ratten hatten schon einen Großteil der heimischen Vögel und Krabbenarten gefressen, als ein Artenschutzteam aus den USA mit einem Rattenvernichtungsprogramm begann und erfolgreich war. Wie die Forschenden berichten, war damit das Problem aber nicht behoben. Denn ohne die Ratten begannen jetzt die Kokosnusspalmen sich auszubreiten. Die Nüsse waren vorher ein beliebter Snack der Ratten gewesen. Jetzt war keiner mehr da, um sie aufzufressen. Damit konnten die Nüsse keimen und neue Palmen hervorbringen. Diese Palmen sind aber als Nistplätze für die heimischen Vögel ungeeignet. Sie verrotten außerdem langsamer als die heimischen Pflanzen und verändern so das gesamte Ökosystem vor Ort. Die Antwort ist nun ein Palmenvernichtungsprogramm auf dem Palmyra-Atoll. Es gibt Bakterien mit wahren Superkräften. Deinococcus radiodurans ist so ein Fall. Frei übersetzt, der Strahlung ertragende Schreckenskeim oder auch Conan das Bakterium. Der Organismus mit der besonders dicken Zellwand hat ein ganzes Jahr im Weltraum überstanden, ohne bleibende Schäden. 2015 wurden die Mikroben in einer millimeterdicken Schicht an der Außenseite des japanischen Moduls Kibo ins All geschickt und 2016 wieder zurück zur Erde gebracht. Jetzt hat ein internationales Forschungsteam die Proben untersucht. Heraus kam, Conan hat nicht nur die Strahlung gut überstanden, sondern ist im Weltraum auch mit Vakuum, Temperaturschwankungen, Austrocknung, Gefrieren und Gravitation gut zurechtgekommen. Geschafft haben die Bakterien das mit mehreren Maßnahmen, zum Beispiel mit einem Mechanismus, der Erbgutschäden repariert. Für die Forschenden zeigen die Ergebnisse, bestimmte Mikroben können längere Zeit unbeschadet durch den Weltraum reisen. Also könnte es auch sein, dass die ersten einfachen Lebensformen von anderen Himmelskörpern auf die Erde gekommen sind. Es gibt wieder mehr Berggorillas, aber das ist nicht nur gut, denn die Gorillas haben einfach zu wenig Platz, um friedlich miteinander leben zu können. Forschende des Diane Fossey Gorilla Fund und der Universität Kalifornien haben den Bestand der Affen am Virunga-Massiv untersucht, einem der zwei weltweiten Lebensräume der Tiere. Dort lebten in den 1980er Jahren nur noch etwa 250 Berggorillas. Jetzt sind es 600. Das Waldgebiet an der Grenze von Ruanda, Uganda und dem Kongo ist aber nur 430 Quadratkilometer groß, also etwa so groß wie Bremen. Dort haben sich die ursprünglichen Gruppen mehrfach aufgespalten. Das passiert immer dann, wenn jüngere Silberrücken die älteren Anführer herausfordern. Erst gab es 3 Gruppen mit jeweils einigen Dutzend Tieren, jetzt sind es 11 Gruppen, aber nur noch mit je etwa 10 Tieren. Sie können sich kaum aus dem Weg gehen, auch weil die angrenzende Fläche landwirtschaftlich genutzt wird. In den letzten Jahren kommt es deshalb so häufig zu Auseinandersetzungen zwischen den Gruppen, dass die Forschenden kaum mit der Dokumentation hinterherkommen. Sie befürchten, dass die Aggressionen und der Stress für die Tiere weiter zunehmen werden.
Die Männer gehen auf die Jagd. Die Frauen sammeln Wurzeln und Beeren und kümmern sich um die Kinder. Das ist die gängige Vorstellung von der Steinzeitfamilie. Das stimmt so aber wahrscheinlich nicht, sagen jetzt Forschende aus den USA. Sie haben auf einer Hochebene im Süden Perus das 9000 Jahre alte Grab einer jungen Jägerin gefunden. Die Tote wurde mit Messern, Schabern und Speerspitzen bestattet, also Waffen und Werkzeugen, die man für die Großwildjagd und die Verarbeitung der Beute braucht. Daraufhin haben sie sich frühere Gräberfunde aus der Eis- und Steinzeit noch mal genauer angesehen. Insgesamt fast 430 Tote aus über 100 Fundorten in Nord- und Südamerika. Dabei kam heraus, von den 27 Menschen, bei denen man Jagdgrabbeigaben gefunden hatte, waren 10 Frauen. Die Forschenden schätzen anhand dieser Stichprobe, dass im steinzeitlichen Nord- und Südamerika zwischen 30% und 50% aller Jäger weiblich waren. Damit ist in ihren Augen die These von der Großwildjagd als reine Männersache, zumindest für diesen Teil der Welt, widerlegt. Wie kam der Entenschnabelsaurier nach Afrika? Diese Frage hat ein internationales Paläontologie-Team versucht zu beantworten. Die Forschenden hatten ein Fossil aus einer Mine in Tunesien untersucht. Das stammte von einem Dino aus der Familie der Hadrosaurier. Diese Dinos werden wegen der Form ihrer Schnauze auch Entenschnabelsaurier genannt. Sie waren Pflanzenfresser und in der späten Kreidezeit, also vor etwa 100 Millionen bis 66 Millionen Jahren, auf dem nordamerikanischen Kontinent und in Asien weit verbreitet. Das Fossil aus Tunesien passte da nicht ins Bild, denn Afrika war in der Kreidezeit von Wasser umgeben und damit für die Hadrosaurier unerreichbar. Dachte man. In der neuen Studie heißt es jetzt, die Tiere seien vermutlich in der Lage gewesen, weite Strecken zu schwimmen und hätten so Afrika erreichen können. Anders, so die Autoren, könne man sich den Fossilienfund nicht erklären. Das Ebola-Virus gilt als besonders gefährlich, weil es hoch ansteckend ist und einen hohen Anteil der Infizierten tötet. Aber es gibt auch Menschen, die Ebola überleben. Und offenbar gibt es sogar eine ganze Menge Ebola-Fälle, die nicht bemerkt werden. Das geht aus der Studie einer US-Biologin hervor. Sie hat mit ihrem Team Blutproben von Menschen aus der Demokratischen Republik Kongo untersucht. Die Proben stammen von Patienten aus der Krisenregion Kivu und wurden von April 2017 bis Mai 2018 genommen. 2 Monate später begann in der Region eine der bisher tödlichsten Ebola-Epidemien. Das Virus grassierte allerdings wohl schon viel länger in der Bevölkerung, denn in den Proben der US-Biologen hatte von den mehr als 270 untersuchten Patienten keiner Ebola-Viren im Blut, aber bei 30 Personen fanden sich Antikörper. Sie hatten also Kontakt mit dem Erreger gehabt. Die Forschenden schließen daraus, dass das Virus schon viel früher als 2018 in der Bevölkerung vor Ort kursierte und dass es wahrscheinlich Fälle gibt, bei denen kaum oder nur schwache Symptome auftreten.
Deutschlandfunk Nova.